Willst du mir sonst noch irgendwas auf Griechisch erzählen?
Malakka.
Was?
Malakka.
Was heißt denn Malakka?
Naja, da die ganzen Opas gerufen haben, als ihre Mannschaft verloren hat, nichts Nettes. Mein Highlight war ja Putana, weil, was man ja auch aus anderen Sprachen kennt, ne?
Mhm.
Und dann habe ich auf DeepL mal nachgeguckt, ob das dann auch im Griechischen das gleiche heißt wie in den anderen Sprachen. Und da hat tatsächlich jemals als Übersetzungsmöglichkeit neben Hure, Schlampe, was auch immer, Stuttgart angegeben.
Das passt ja zu unserem Intro eigentlich, ne? Sehr schön.
Putana, Stuttgart.
Das könnten wir nochmal neu vertonen und dann mit reinschneiden. Eigentlich geil. Brauchen wir nur noch jemanden, der perfekt Griechisch spricht. Kennst du eine Griechin?
Nee, woher soll ich denn eine Griechin kennen?
Weiß nicht, hätte sein können, dass irgendwer von euch eine Griechin kennengelernt hat. Nee. Also du ja natürlich nicht, weil du, also, aber irgendwer könnte ja mit der griechischen Göttin Helene in den Sonnenuntergang reiten. Über andere griechischen Inseln hinweg.
Es gibt keine griechische Göttin Helene, aber ist okay.
Nee, gibt nur Birne Helene, ne? Naja. Sei es drum, lass uns anfangen, David.
Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Hallo alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt herein in unsere virtuelle Hertha-Kneipe des Wahnsinns. Setzt euch hin, schnappt euch ein Bierchen und lauscht dem Irrsinn. Hier erlebt ihr alles. Menschen, Tiere, Sensation, aber vor allem viel Meinung und ganz wenig Ahnung. Heute 65. Folge. Was trinkst du, David?
Kein Uso mehr.
Also auch es genug ist, gehabt.
Allerdings eine klare Flüssigkeit mit, relativ wenig Alkoholgehalt.
Das, was du jetzt trinkst oder der Uso allgemein? Nee,
was ich jetzt trinke.
Ach so.
Also den Uso kannst du ja haben in 40-48%, glaube ich.
Wir sind aber da schon in einem Bereich von Volumenalkohol, wo man den anzünden kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann man Uso anzünden?
Ich habe keine Ahnung.
Oder zündet der nur dich an? Weiß ich nicht. Habe ich dir erzählt, da habe ich mich auf dem Baseballplatz mal mit Captain Morgan, ist ja glaube ich rum, ne? Habe ich mich mal aus Versehen, also fast irgendwie vergiftet. Schon lange, lange her. Wir haben auf dem Baseballplatz, also für euch da draußen, habe ja lange Baseball gespielt, habe ja glaube ich schon tausendmal erzählt, will ich nicht wieder von Anfang. Aber wir haben eine wunderbare Feier gehabt. Ein Teamkollege ist damals, ich glaube, 25 geworden, hat groß gefeiert auf unserem Baseballplatz, der genau neben dem FC Bayern-Gelände war. Und wir haben uns den Platz geteilt mit einer lateinamerikanischen Baseballmannschaft, die hießen Munich Caribes. Und die konnten richtig feiern, also richtig hier schön mit Salsa und allem drum und dran. Und die haben natürlich auch extrem viel gesoffen. Jedenfalls haben die dann erst kubanischen Rum gelitert und dann sind sie irgendwann auf Captain Morgan umgestiegen. Und was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass man den ja offenbar eigentlich tendenziell erstmal ein bisschen anflammt, sodass dann der ganz harte Alk schon mal ein bisschen rausgeht. Jedenfalls habe ich dann zwei Doppelte getrunken und dann war die Feier auch irgendwie nach 30 Minuten für mich beendet. Ich habe dann auf der Second Base geschlafen. Am nächsten Tag aufgewacht, war mitten im Sommer, war komplett zerstochen von Mücken und auf der Sebener Straße, so heißt das ja dann, ist so ein Zaun gewesen zum Feld. Ich war irgendwie so ziemlich der Einzige, der, also ein Kumpel hat auf der Third Base geschlafen. Auf jeden Fall wurde ich wach, weil mich immer irgendwie so eine Stimme irgendwie so, hallo, hallo. Und ich gucke so rüber und dann steht da so eine ältere Dame, also ein älteres Ehepaar. Und die Dame ruft immer so rüber so, geht's Ihnen gut? Und ich so, ja, ich habe hier nur geschlafen. Seitdem habe ich nie wieder Captain Morgan und auch überhaupt eigentlich super selten nur noch harten Alkohol angerührt. Das war so ein richtiges Erweckungserlebnis. Mir ging es wirklich tagelang richtig, richtig schlecht. Kann ich nur von abraten.
Reden wir von dem Original Captain Morgan oder?
Das kann ich dir heute nicht mehr sagen. Es war fürchterlich.
Okay. Weil der Original-Captain Rum hat tatsächlich nur 35% und damit zu wenig tatsächlich für einen richtigen Rum. Der wird offiziell nur als rumbasierte Spirituose verkauft.
Das ist vermutlich auch schon der Grund, warum die Latinos damals den auch erst dann, als sie selber nichts mehr hatten, dann irgendwie dann organisiert haben und den irgendeiner dann wahrscheinlich von der Tanke damals geholt hat oder so, ne? Weil das für die wahrscheinlich wirklich so die letzte Plörre ist.
Ja, wie gesagt, halt nur 35%. Allerdings, ja. Es gab, soweit ich mich erinnere, tatsächlich mal eine Sorte mit 70 oder so. 70, 71, 72, 73, irgendwie so. Mhm. Kann ja sein, dass sie den hatten.
Ey, da fällt mir noch was ein zu Captain Morgan. Ne? Ey, das ist auch so ein richtig, ich finde, das hat so ein richtig ekelhaftes Bouquet. Vor ein paar Jahren
weil irgendwie. Weil da die Gewürze mit reinkommen.
Ja, wahrscheinlich. Also sicher ist es so. Aber jedenfalls, der wird ja offenbar auch manchmal zum Backen verwendet. Also meine Frau hat vor ein paar Jahren mal einen Kuchen gemacht. Ne? Und du weißt, ich esse ja wahnsinnig gerne Kuchen. Und ich habe da herzhaft reingebissen und dachte dann so, oh, und sofort so ein Flashback, weißt du, an dieses Szenario, was ich gerade beschrieben habe, auf dem Baseballfeld damals. Ne? Ich meine, klar, ist ja sicherlich der ganze Alkohol ausgebacken gewesen. Aber alleine dieser Geschmack hat mich sofort daran zurückerinnert. Und ich konnte das nicht mehr essen, ne? Weil es so ekelig war. So als Aromastoff Captain Morgan im Kuchen, weiß ich auch nicht. Naja. Lass uns zu schöneren Dingen kommen, David. Wir müssen gemeinsam einmal den Adendorfer EC feiern. Mein, oder eigentlich ja auch dein Lieblings-Eishockey-Club, oder nicht? Ist das nicht auch deiner? Nee.
Ich mag Eishockey, sagen wir so, ich mag Eishockey. Bin genau. Da jetzt relativ wenig unterwegs, weil nix Zeit, aber ich mag Eishockey. Ja.
Adendorf als Tabellenführer hat am Freitag den da noch Zweitplatzierten, die Hamburg Crocodiles, mit 5-1 weggefiedelt, um dann Sonntag im Ost-Westna-Pokal tatsächlich zu gewinnen. Gegen Dortmund haben sie auch noch mal geholt und haben sie dann mit dem Cup durch das Walter-Mark-Eisstadion gezogen. Es war wirklich, wirklich gut. Das Schöne daran ist, die Stimmung war Bombe. Das Schlechte daran ist, ich habe mir so einen richtig schönen Männerschnupfen aufgesackt. Also, wenn ich mich heute nicht so ganz freudig anhöre, dann liegt das möglicherweise daran. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das soll uns heute nicht davon abhalten, hier eine schöne Folge zu machen. Aber nochmal Glückwunsch an die Heidschnucken aus Adendorf. Habt ihr euch verdient. Geiles Eishockey.
Man muss dazu sagen, das ist auch so ein Kaninchenzüchterverein. Genauso wie wir.
Das stimmt.
Ist tatsächlich so. Die Walter-Mark-Eishalle ist, glaube ich, in der Walter-Mark-Straße. Der Bürgermeister von Adendorf heißt zufälligerweise auch Mark mit Nachnamen. Ist, glaube ich, der Sohnemann. Dann ist es bei denen so, die haben einen hauptamtlichen Geschäftsführer, der dann auch irgendwie die kompletten Markenrechte für den ganzen Club innehat. Und bis letztes Jahr oder sowas war das ein, den haben sie dann wegen Kinderpornografie oder sowas rausgekegelt, aber sie haben nicht draus gelernt, sondern haben direkt den nächsten hauptamtlichen Geschäftsführer eingestellt, der dann sämtliche Markenrechte innehat. Und der Kapitän von denen macht die ganze Gastro und betreibt irgendwie auch noch, glaube ich, das Stadion nebenbei. Also es ist.
Willst du damit sagen, dass selbst Heidi die Heidschnucke, das Maskottchen, mit der ich jetzt endlich mal ein schönes Foto gemacht habe, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe, noch fast noch mehr als über den Titelgewinn, dass selbst die möglicherweise in den Epstein-Files auftaucht?
Ich möchte damit nur sagen, ja, es hat einen Grund, warum du diesen Club magst.
Das ist aber böse, David. Das ist wirklich böse. Eieiei. So, lass uns das Thema wechseln. Wir haben ja noch viel schlimmere Dinge, vermutlich, vor uns heute. Wollen wir gleich zum Spiel kommen oder wollen wir erst noch ein paar andere lustige, illustre Dinge vorschieben?
Du hast über dieses Spiel irgendwas Lustiges zu sagen?
Nein, aber als Eau d'oeuvre.
Nein, weil du sagtest auch andere lustige Dinge.
Ja, in Anführungszeichen.
Also,
Na komm, lass uns erst die anderen Sachen machen, oder?
Ja, lass uns mal News-Section machen.
Gut, okay, pass auf. Die Aufsichtsratswahl steht ja bevor und tatsächlich hat Hertha jetzt schon die Kandidatenliste bekannt gegeben. Ist ja als E-Mail-Link quasi an uns alle gegangen. Ne? Gibt ja wieder Steckbriefe. Ich freue mich sehr über die Steckbriefe. Habe nur schon mal ganz kurz reingesneakt. Sind ein paar wieder sehr illustre Kandidaten dabei. Hast du auch schon mal reingeguckt jetzt in deinem kurzen Trip nach Athen?
Nein, weil ich befinde mich ja seit, vorletzte Woche Donnerstag im Urlaub. Dementsprechend habe ich mich mit nicht wirklich mit irgendwas beschäftigt.
So.
Karlsruhe fiel in den Urlaub, ja, also ich war noch in Karlsruhe. Aber jetzt in Athen habe ich mich tatsächlich mit gar nichts beschäftigt, außer Mythos, Souvlaki und griechischem Fußball.
Es sei dir gegönnt, ich hole dich kurz wieder ins Hier und Jetzt.
Also irgendwann haben wir auf dem Balkon vom Hostel gesessen und haben griechischer Wein von Udo Jürgens gesungen. Also es war, ja,
Das hört sich sehr gut an, solange ihr nicht so verfahren seid wie die Kegelbrüder, die da jetzt durch die Idiotenzeitung geprügelt werden, weil sie nichts Dummeres zu tun hatten, als im Vollsuff auf Malle irgendwie die Kneipe unter sich anzuzünden. Solange es bei euch nicht so eskaliert ist, ist ja noch alles im grünen Bereich.
Nee, das haben wir tatsächlich nicht geschafft.
Ja, Gott sei Dank.
Ich hoffe, wir haben einen halbwegs guten Eindruck hinterlassen.
Sodass ihr wiederkommen dürft und nicht nur in Handschellen. Ja. Ja, sehr schön.
Genau.
Ja.
Oh, in meinem Hertha-Ordner habe ich 26 neue E-Mails. Ja, erzähl.
So, pass auf, die Kandidaten, ich will sie jetzt noch nicht alle einzeln durchgehen, ich will sie nur einmal vorgelesen haben, damit du ungefähr weißt, in was für eine Zirkusveranstaltung uns wir da schon wieder setzen dürfen. Wenn denn? Im Mai, glaube ich, ist das, ne? Die Mitgliederversammlung, wo wir dann selber wählen dürfen, richtig? Ich glaube, einen offiziellen Termin gibt es noch nicht, aber es ist ja, glaube ich, immer irgendwie Mai.
Nee, 25. 26. April. Ich habe sie gerade
gesehen. Ach, April, okay, alles klar, gut. So, es gibt drei Kandidaten für den Vorsitz zum Aufsichtsrat. Das sind Tim Kauermann, Dr. Thorsten Jörn Klein und Andreas Kurt.
Jo.
Als StellvertreterInnen gibt es Tim Kauermann, Scott Körber, Niklas Rotter, Per Mock Stümer und Rebecca Zenner. Einfache Mitglieder: Mark Hamilton, Tim Kauermann, Dr. Thorsten Jörn Klein, Scott Körber, Andreas Kurt, Per Mock Stürmer, Niklas Rotter, Andreas Schmidt, Malte Schruth, André Stelter, Aaron Troschke, Rebecca Zenner und Thomas Zetzmann. Wie viele Namen, ne? Du musst die Namen noch nicht nennen, aber wie viele fallen dir sofort ins Auge?
Leider viel zu viele.
Ja. Also wie gesagt, ich habe schon mal reingesneakt in die Steckbriefe. Ich kann euch allen da draußen das nur wärmstens empfehlen. Es ist mindestens genauso sensationell wie damals zur Wahl aufs Präsidentenamt. Guckt euch das an. Es hat es in sich. Und wir werden, das verspreche ich jetzt hier, wir werden die Steckbriefe wieder durchgehen in unserem kleinen Podcast und einfach mal wieder dazu sagen, was wir davon halten. Egal, wer der Kandidat ist, der dann den jeweiligen Steckbrief formuliert hat. Das wird ein absolutes Fest.
Ja, vor allem, da wir hier schon auf den ersten Blick verschiedenste Fraktionen haben, die sich dann irgendwie...
Exakt.
Schon wieder... Also mir fällt da zum Beispiel unter anderem eine Dame ein, die gerüchteweise zum Beispiel... sag schnell, vorwärts Westend sehr nahe steht.
Ich bin auch Aaron Troschke, um den Namen mal zu nennen, auch speziell. Aber nun gut. Lasst euch überraschen, es wird sehr, sehr illustrer. Haut euch die Steckbriefe vorher schon mal rein, damit ihr wisst, worum es geht. Es wird auf jeden Fall eine absolute Mammutveranstaltung, weil die dürfen sich sicherlich auch alle wieder vorstellen. Ne? Ich schätze, wir sitzen da wieder 7, 8, 9 Stunden und müssen wieder Pizza bestellen.
Ja, toll.
Gott. Nächstes Thema, Deadline Day ist heute. Wir sind durch. Ne? Seit einer halben Stunde sind wir jetzt durch. Ich weiß nicht, hat es Rogel noch geschafft, endlich das Weite zu suchen? Oder sind wir den noch losgeworden oder ist er immer noch da?
Der müsste offiziell weg sein. Also wir haben jetzt keine Verkündigung, aber es war ja schon die Tage, in denen ich nicht aufgepasst habe, so dass auch Hertha das offiziell eigentlich schon bestätigt hatte. Also, dass er wechselt.
Also das war ja so, dass ein aufnehmender Verein da ja schon ein Video geschaltet hatte und so weiter. Und dann hieß es ja plötzlich, er hätte noch gar nicht unterschrieben. Und seitdem habe ich eigentlich gar nichts mehr großartig offiziell darüber gehört oder gelesen. Jetzt kann man natürlich nur eins und eins zusammenzählen und sagen, gut, wir haben ja heute einen anderen Spieler verpflichtet, von dem man ja weiß, dass er nur deshalb kommen konnte, weil wir das immense Gehalt von Rogel einsparen würden. Deshalb können wir eigentlich nur davon ausgehen, dass es jetzt so ist, dass er auch weg ist. Aber so richtig offiziell.
Rochel.
Genau. Rochel. Justin Rochel. Aber so richtig offiziell, glaube ich, ist das gar nicht. Also hätten sie ja mal irgendwie sagen können. Aber nun gut. Müssen wir jetzt einfach mal vertrauen.
Ja, nee, weil da gilt ja die. Da gilt ja das. Meine Fresse, bin ich heute ein bisschen. Tut mir leid, ich komme gerade aus dem Urlaub. Da gilt ja das Ende des Transferfensters in dem Land des aufnehmenden Vereins, nicht das Deutsche.
Okay, das heißt, du kannst auch nach heute 18 Uhr noch Leute oder Spieler denn vertickern oder abgeben. tickern hört sich so negativ an, aber abgeben.
Richtig.
Okay.
Richtig. Aber okay, wir wissen halt nicht, wann das uruguayische Transferfenster
ist. Also, dass du das nicht vorgearbeitet hast, David, das enttäuscht mich jetzt aber wirklich. Uruguay muss man auch auf dem Zettel haben, oder nicht?
Ich kenne mich garantiert mehr im uruguayischen Fußball aus als du.
Das wollte ich auch nicht in Abrede stellen. Ich kenne mich da tatsächlich überhaupt nicht mit aus. Aber ich finde es auch
so. Also ich weiß, dass er zu Nacional geht, dem einen großen Verein, der andere große ist Peñarol. Und die haben dann tatsächlich auch ein Superclásico gegeneinander. Das kennt in Europa keiner. Es hat aber ungefähr die gleiche Bedeutung wie das Superclásico in Argentinien.
Aber es sind Traditionsmannschaften, also, das ist nicht wie bei uns Wolfsburg.
Das sind absolute Traditionsmannschaften, ja, die bekriegen sich da seit 100 Jahren.
Ja.
Und die hat wirklich, also ich glaube 80% aller Uruguayer sind Fans von dem einen oder dem anderen Verein.
Ja.
Da gibt es quasi nur die beiden.
Ja.
Und auch noch Fun Fact, Uruguay hat pro Kopf, also pro Kopf männliche Bevölkerung, den höchsten Anteil an Profispielern aller Länder weltweit.
Nochmal was?
Ich glaube.
Erzähl nochmal.
Wie soll ich denn das erklären, dass du das verstehst?
Sag's einfach so, wie wenn du es zum ersten Mal hören würdest. Dann verstehe ich's. Vielleicht.
Vielleicht, ja. Uruguay, Moment, warte, ich google das. Ich googelt jetzt, ja, Moment. Damit ich auch genau die Zahl parat habe, ja.
Mhm.
Also, in Uruguay.
Ja.
Wenn uruguayische Bevölkerung sind ungefähr, sagen wir mal 3,5 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, Hälfte davon Männer.
Mhm.
Von diesen Männern sind ungefähr 12% als Fußballer registriert an der Gesamtbevölkerung.
Das ist krass.
Was verdammt viel ist.
Ja.
Und von allen Männern Uruguays sind ungefähr 0,2% Profifußballer.
Okay.
Profi-Fußballer, ja, die verdienen ihr heftig Geld mit Fußball.
Ja, die Frage ist natürlich immer, wie viel Geld sie verdienen, aber zumindest verdienen sie, das ist ihr Hauptanteil. Ja, okay, krass.
So viel, dass sie davon leben können.
Ja.
Das ist der höchste Anteil aller Länder weltweit.
Ja. Kannst du auf die Schnelle noch sehen, wie die wirtschaftliche Situation in Uruguay grundsätzlich ist? Habe ich überhaupt keine Ahnung.
Außerhalb von Montevideo ist es quasi ein Agrarland.
Mhm.
Quasi, ja, so ähnlich wie Argentinien, viel Mais, viel Weiderinder.
Ja, haben die noch einen Anteil Urwald überhaupt oder so?
Nein, gar nicht.
Nee, okay.
Das ist alles, hatten sie, glaube ich, auch gar nicht. Alles Pampa da, ja. Ich weiß, das erste Land, was damals Marihuana legalisiert hat.
Stark, stark.
Ich weiß, dass die keine großen, naja, wie soll ich sagen, ist relativ stabil,
ja,
die Wirtschaft da.
Ja, ist geil.
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ungefähr 26.000 US-Dollar. Das ist viel.
Mhm, das stimmt. Vor allem im weltweiten Durchschnitt absolut. Krass. Okay. Wieder was gelernt. Stark. So, auf jeden Fall geht er dahin zurück. Rogel.
Genau.
Justin
Rochel.
Rochel.
Justin ist doch kein Franzose.
Habe ich letzte Woche schon gesagt. Ist mir scheißegal. Weiß ich auch, dass er kein Franzose ist. Aber Justin Rochel oder Rogel finde ich ja viel geiler. Aber. Gönne es mir doch, jetzt ist er doch wahrscheinlich weg. Ich werde diesen Namen vermutlich nie wieder sagen dürfen.
Also mir war so, dass Hertha auch zwischendurch mal gesagt hatte, dass der jetzt tatsächlich, was hatte ich beim Kicker gelesen, dass Hertha gesagt hat, dass er geht, irgendwie so.
Ja, geschrieben also hatten das viele, aber so ein richtige, aber haben wir ja bei Abgängen meistens eh nicht. Doch, wobei, heute hatten wir das, ne? Thorsteinsson wurde heute ja offiziell auch von Hertha verabschiedet.
Ja, also da wird vermutlich noch die Transfergenehmigung der FIFA fehlen.
Ausstehen, ja, okay.
Aber das, also wie ich das gelesen hatte, war es eigentlich fix.
Ja.
Es war kein Gerücht mehr, es war einfach, war schon fix.
Ja. Wir haben den Namen gerade schon gesagt, Thorsteinsson wechselt nach Norwegen, wird heute abgegeben, wird erstmal bis Saisonende ausgeliehen. Spatzen pfeifen es im Grunde genommen vom Olympiadach. Er wird vermutlich dann nächste Saison auch da spielen. Ne? Also wir werden ihn los. Mich hat es schwer getroffen auf einer emotionalen Ebene, bin ich ganz ehrlich, war so ein bisschen mein heimlicher Lieblingsspieler. Wer den Podcast öfter hört, weiß, dass es so ist. Und deshalb ist es eigentlich nur so halbheimlich. Aber mich hat das echt ein bisschen getroffen. Ich habe den irgendwie auf einer menschlichen Ebene, ohne ihn jetzt privat zu kennen, habe ich ihn irgendwie gemocht. Ich fand ihn immer lustig, auch so bei Hertha TV. Und ich fand ehrlicherweise auch, dass der deutlich besser gespielt hat, als er irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung immer so rübergekommen ist. Oder wie die Leute immer so gesprochen haben. Also ich fand, dass wir andere Spieler hatten, die dem Verein deutlich weniger geholfen haben. Verstehe aber natürlich, dass der Verein versucht, Geld frei zu kriegen, Mutmaßlich sind es wohl 50.000, die Thorsteinsonne im Monat verdient. Rochel, mit dem sparen wir wohl angeblich 80.000 ein. Und die komplette Summe soll dann gehen an unseren Neuzugang, der heute vorgestellt wurde, Josip Brekalo. Was hältst du von dem?
Darf ich erstmal noch was zu Thorstein zu
sagen? Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
Ich fand den ja nie so gut, wie du den fandest. Mhm. Tatsächlich. Und ja, also Brandbergen war letzte Saison Vierter der norwegischen Liga. Mhm. Der spielt ja regelmäßig in der isländischen Nationalmannschaft, wenn der jetzt so. Ja, also der hat ja in der Nationalmannschaft immer besser gespielt als bei uns.
Ja.
Muss man auch dazu sagen.
Ja.
So, aber wenn sich dann tatsächlich nur der Vierte der norwegischen Liga meldet und sonst keiner. Ich verstehe, dass er menschlich total toll war, aber.
Möchte ich kurz dagegen halten, wir wissen natürlich auch nicht, ob es noch andere Interessenten gab oder ob er von sich aus auch gerade, weil er ja eigentlich nur noch auf der Bank saß, irgendwann gesagt hat, so, ich möchte wieder tendenziell in nördlichere Gefilde gehen und gehe dann eben nach Norwegen, aber du weißt ja auch nicht, wer da vielleicht doch noch angeklopft hatte oder nicht, ne? Wissen wir nicht so, aber jetzt ist es faktisch so. Ich möchte dazu nur noch sagen, dass Thorsteinsson es am Ende wirklich geschafft hat, insgesamt, ne, mit allen Vereinen zusammen, mit Hertha, 320 Spiele zu machen, mit 66 Toren, 43 Assists, 61 gelbe Karten, 2 rote Karten, 52 Länderspiele, 6 Tore und 20.380 gespielte Minuten Profifußball. Der hat insgesamt ein Pace-Rating bei Flash-Score von 79. Und einen insgesamten Skillscore von 6,35. Das hört sich nicht so ganz kacke an. Also so schlecht, wie ihn die Leute teilweise jetzt auch irgendwie machen, war er definitiv nicht. Ich werde ihn ich werde ihn vermissen.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber ich sag nur, er hatte in der Nationalmannschaft besser gespielt. Er konnte sich da regelmäßig zeigen. Und wenn da ein größerer Verein gekommen wäre, der mehr Geld geboten hätte, dann wäre er wohl dahin gegangen. Ja. Also, wie gesagt, es ist der Vierte in der norwegischen Liga. Aber gut, Brekalo. Josip Brekalo. Weiß ich nicht. Das ist gefühlt wieder so ein Hertha-Ding. Naja, großer Name, der hat mal echt gut gespielt. Letzten Jahren nicht so. Also kriegen wir den billig, wird schon gut gehen. Hatten wir schon ein paar Mal. Die Leute haben dann meistens auch gut gespielt, wenn sie gespielt haben.
Ja.
Ich erinnere mich da so an so ein, was war das für ein Landsmann? Hier, der Stürmer, sag schnell.
Auch Kroate oder wen meinst du?
Nein, Mann, der letzte, den wir aus Monaco geholt haben. Ach, meine Güte. Wie ist er denn?
Aus Monaco?
Ja.
Wir hatten einen Spieler vom AS Monaco?
Ja.
Noch aus der Kovac-Zeit in Monaco oder danach erst?
Oh, das weiß ich doch nicht.
Boah, ich weiß echt nicht, wen du meinst gerade. Stehe völlig auf dem Schlauch.
Mann, den was war das, Kosovare?
Ein Stürmer, den wir aus Monaco geholt haben.
Ja.
Das ist wie weg. Jetzt irgendwie vorletztes Jahr oder was?
Nein, das ist 2 Jahre sind wir mit dem abgestiegen, war das so?
Ach Gott, der Alte hier schon, der war aber Serbe.
Serbe?
Jovetic.
Jovetic.
Der war Serbe, Jovetic. Ja. Sorry, Nico, das hast du so nicht gehört bei uns.
Der war ja auch.
Der war natürlich kein Kroate.
Nee, ist auch Montenegriner. Aber ist ja. Okay. Ich wusste, dass er irgendwie aus der Ecke da kommt. Der spielt ja auch immer noch in Zypern bei Omonia.
Ja.
Der war ja auch sehr gut, wenn er gespielt hat.
Ja.
Aber er war dann halt auch oft verletzt.
Ich glaube, bei dem war auch vor allem das Problem, dass der, wenn ich das noch richtig erinnere, ne, also wir bereiten uns ja hier nicht sonderlich vor, ne? Deshalb habe ich mir das nicht mehr reingepfiffen. Aber Jovetic war ja vor allem schon echt alt, als der gekommen ist. Ne? Und man hatte ja wirklich damals auch schon so diese Sprüche von, ja, Rentenvertrag und nochmal Kohle abgreifen und so. Oder was will der denn überhaupt bei uns noch und so. Ne? Aber was man ihm natürlich schon angesehen hat, ist, dass der mal große Zeiten hatte und dass der wirklich einiges am Ball konnte und dass der auch wirklich, wirklich, ich sag mal, wenn der irgendwo nach so einem Einwurf an der Mittellinie irgendwo festhing, dann hast du genau gesehen, dass der immer wusste, wo das Spiel gerade weiterläuft und konnte immer dann auch, ich sag mal, so einen Ball in die Tiefe spielen. Also der hatte wirklich einen Zauberfuß. Was er aber nicht mehr hatte, war Ausdauer und athletisch hatte er seine besten Zeiten hinter sich. Und ich glaube, da kommt
so auch. So alt war der gar nicht.
Der kam mir uralt vor damals. Wie 33?
Nee, 31, 32. Das ist nicht uralt.
Ja, naja, okay, aber.
Der spielt ja immer noch.
Ja. Gut, aber ich weiß, was du meinst. Das ist möglicherweise auch wieder so ein, dieses ganze Brekalo-Ding ist möglicherweise, ne, auch wieder so ein bisschen, wie soll ich es formulieren, so ein bisschen auch ein Geschenk irgendwie dann doch an die Fans. Da hat sich jetzt irgendwie was, irgendwie ein relativ großer Name, ne, für Zweitliga-Verhältnisse, ist es ja ein großer Name, kann man ja so sagen, da alle anderen Mitkonkurrenten um den erweiterten Aufstieg haben irgendwie alle irgendwas getan und wir müssen jetzt vielleicht doch auch noch irgendwas, um die Stimmung noch so am Laufen zu halten. So kommt mir das insgesamt ja, ein bisschen vor.
Zum Beispiel ein Berisha, der seinen Vertrag aufgelöst hat und jetzt quasi für 0 Euro
ja,
nach Lauter gewechselt ist.
Zum Beispiel, ja.
Hm.
Den wir wahrscheinlich beide, ne, ohne uns abgesprochen zu haben, aber den wir beide vermutlich ein bisschen besser sehen, oder?
Ja, definitiv.
Gut, danke.
Also ich verstehe Brekalo, ja, Außenbahnspieler ist theoretisch das, was wir brauchen. Ich
ja,
bin jetzt nur nicht wirklich überzeugt, weil ich bin der Meinung, der hat auch seit ein paar Jahren nicht mehr wirklich
geknipst.
Ich gucke jetzt gerade auf
Transfermarkt.at.
Ja. Warum bin ich denn auf Transfermarkt.at? Ist ja auch egal.
Mhm.
Gucken wir mal.
Das ist das Einzige, was ich heute vorbereitet habe. Tatsächlich, weil ich mich für den Spieler interessiert habe. Ich kann dir, kann dich da schon abholen, David.
Warte. Der hat seit der Saison 21/22 hat er nicht mehr wirklich gespielt. Der hat doch 24/25 in der Super League 23 Spiele, aber davor, danach irgendwie nichts.
Ja. Also ich habe das heute mehrfach gelesen, ja, oder auch gestern schon, als denn es schon hieß, der würde wohl zu uns kommen und der wäre schon in Berlin. Und so haben viele geschrieben, ja, der hat auch so geil in Wolfsburg gespielt und so weiter. Wenn man sich das anguckt, ne, waren diese Jahre in Wolfsburg, das ist halt fast 10 Jahre her, ne? Es ist 2018, 2019, 2020 so, da hat er wenigstens regelmäßig gespielt und dann aber auch mit Abstrichen statistisch gut. Ich will das, weil ich das vorhin rausgesucht hatte tatsächlich, ich will das mal sagen, der hat insgesamt einen Flash-Score von 6,17, hat 336 Spiele gemacht, 52 Tore, 38 Assists, 18 gelbe Karten, eine rote und hat knapp 19.000 Minuten gespielt. 35 Länderspiele, 4 Tore. Ich weiß, dass man das überhaupt nicht vergleichen kann und dass das natürlich auch nochmal ein anderes Niveau ist, wenn du in der spanischen Liga spielst oder auch in der Serie A, ne, oder auch in der Bundesliga. Aber statistisch ist das in allem, was der Mann so macht, auch wenn ich mir ansonsten so seine ganzen Daten angucke, auch die körperbezogenen Daten, ist das halt, sorry, um da jetzt irgendwie so ein bisschen dagegen halten zu müssen. Jetzt nicht bei dir, David, aber in diese große Euphorie, die sich da gerade aufbaut. Es ist halt ehrlicherweise wieder so ein Benny Weber-Transfer, der irgendwie so zwischen Thorsteinsson und Jovetic liegt. Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Massen beruhigen. Irgendwie nochmal irgendwie so einen Push in die Mannschaft kriegen über so einen vermeintlichen Supertransfer oder einen Transfer, der uns weiterbringt. Aber alles, was ich da so, was man da so an den unterliegenden Daten sieht, ist das nicht so, dass man sagen kann, ja, der wird jetzt der Unterschied sein, ob wir nochmal oben rankommen und um den Aufstieg mitspielen. Weißt du, was ich meine?
Also grundsätzlich ist die Position schon die richtige.
Wir brauchen
Flügelspieler. Hatten wir viel zu wenige.
Ja.
Dass es ein linker Flügelspieler ist, macht auch Sinn, weil Riese kann halt auch rechts spielen.
Ja.
Tendenziell haben wir einfach viel mehr Rechtsfüßer oder Leute, die rechts spielen können, als links.
Ja.
Macht alles Sinn. Aber ja, es ist halt wirklich wieder so ein, naja, hat mal irgendwann gut gespielt, war da mal ein relativ großer Name und wie gesagt, wie in den letzten Jahren nicht so viel, also ist er billig, also wird schon funktionieren.
Ja.
Wenn er einschlägt, wird er wahrscheinlich sehr gut einschlagen. Ich sehe aber halt die Gefahr, dass wirklich so ist, dass er wieder dann nur irgendwie so 10 Spiele die Saison macht und den Rest verletzt ist oder sowas.
Ja. Also versteht uns da nicht falsch, ne? Es ist schon so, dass wir natürlich hoffen, also wie jeder Herr Taner auch, wir hoffen natürlich, dass er komplett einschlägt, ne? Aber so ein bisschen reserviert darf man da schon sein, ob das alles so funktioniert. Wir haben einen deutlich in meinen Augen deutlich spannenderen Transfer heute getätigt. Du weißt ja, ich sehe das gerne auch ein bisschen mittelfristiger und nicht ganz so kurzfristig, weil ich mir, um den Brekalo noch mal kurz abzuschließen, nicht so ganz sicher bin, ob uns der jetzt wirklich dabei unterstützt, noch aufzusteigen. Ich muss ja auch in die nächste Saison denken und was danach kommt und vor allem auch an den Geldbeutel. Wir haben offenbar ein großes Talent vom FC Ingolstadt ausgeliehen. Hast du das gelesen? Elias Decker, 19 Jahre alt, mehrfacher U19-Nationalspieler, spielt jetzt für unsere U23. Und du kennst es? Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der eine echte Kante ist, ne? Eine richtige Abwehrkante, 1,93. Ich hoffe doch sehr, dass der in mittelfristiger Zukunft für unsere erste Mannschaft eine gewisse Relevanz erreichen könnte. Ich glaube, dass das ein richtig geiler Transfer ist, wer auch immer den gemacht hat.
Na, auch Benny Weber.
Gehen die U23-Transfers auch über Benny?
Ja, klar.
Wo, bis wohin gehen die denn? Also macht er auch A-Jugend noch oder das dann nicht mehr?
Das kann ich nicht sagen, aber die U23 wird noch.
Okay.
Also da wird er zumindest seine Finger mit drin haben.
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich, also so meine persönliche Ausrichtung, das sind so die Transfers, über die ich mich freue. Ne? Weil ich glaube, dass das ein geiler Spieler ist, ehrlicherweise. Und dass das eben so diese Transfers sind, die wir eigentlich machen müssten. Ich verstehe da, dass wir diesen Druck haben, aufsteigen zu müssen, wegen der ganzen Kohlegeschichte im Hintergrund, verstehe ich alles, weil wir einfach einen hohen Etat immer noch haben und weil der von Jahr zu Jahr, dass wir nicht aufsteigen, quasi immer weniger denn auch nur noch in der Lage sind zu bezahlen. Aber ich glaube, dennoch muss man gucken, dass der Unterbau einfach vernünftig ist und dass wir dann günstige Jungs holen, die noch ein Upside mitbringen, ne? Und die wir dann vielleicht auch irgendwann, also erstmal ein, zwei, drei Jahre unserer ersten Mannschaft helfen und wir die dann weiterverkaufen können. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Aber nun gut. Ich fand den auf jeden Fall heute am Deadline Day eigentlich den geilsten Transfer, den wir gemacht haben. Egal ob Zug oder Abgang.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Was sagst du dazu, dass Diego Demme offenbar immer noch da ist? Hieß ja doch auch so ein bisschen, okay, Demme könnte irgendwie wir hatten schon La Spezia irgendwie im Verdacht, ne? Gab ja so Gerüchtequellen, aber er ist offenbar immer noch da. Wenn man sich so überlegt, irgendwie Gehalt, wäre doch vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber jetzt ist es natürlich wahrscheinlich auch ziemlich schwierig, einen Spieler, der zuletzt häufig wegen irgendwelcher, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es immer Kopfverletzungen sind, aber er hat ja oft mit Schwindel zu tun, ne? Ob da irgendwie wirklich
ja, eine. Ja, man muss auch gucken, wo das mit La Spezia herkommt. Wenn es wieder von der Bild kam, dann war es sowieso Müll, weil die haben tatsächlich gar keine Ahnung mehr, was bei uns im Verein läuft.
Ja.
Ich habe nicht wirklich dran geglaubt, habe ich nicht, weil wenn er da war, wurde er ja eingesetzt und die haben so ein Theater gemacht, dass er überhaupt herkommt und er wollte ja irgendwie auch unbedingt her. Also ich habe nicht wirklich dran geglaubt, ich hatte nur so vielleicht ein bisschen Hoffnung.
Arne Meyer, habe ich gelesen, hat jetzt noch schnell den Weg gefunden von Augsburg nach Ungarn zu seinem alten Förderer und unserem alten Lieblingstrainer Pal Dardai. Freust du dich ein bisschen oder?
Da frage ich mich allerdings auch, warum kann der nicht bei uns so ein halbes Jahr ausgeliehen, nur wenn auch so viele Spiele kommt, gibt es eine Kaufpflicht, bla bla bla. Gerade wenn so Jensen, Demme, Eichhorn im Mittelfeld alle verletzt sind.
Wäre auch schön gewesen, ne?
Jupp.
Ja, wäre vielleicht ja auch eine Position gewesen, die wir tendenziell hätten brauchen können, aber nun gut, was weiß ich schon. Javairo Dilrosun ist es leider nicht geworden, den ich mir ja gewünscht hatte. Als ich gehört habe, dass er vereins- oder vertragslos ist, das wäre wahrscheinlich irgendwie eine günstige Alternative und mindestens genauso ein gutes Los gewesen wie Josep Brekalo, ohne ihm nahe treten zu wollen. Aber nun gut, vielleicht wollte der auch nicht. Es ist ja von außen betrachtet auch immer schwer einzuschätzen, in welcher emotionalen Auslastung man dann irgendwann gegangen ist oder gegangen wurde. Ne? Vielleicht wollen manche Spieler auch gar nicht zurück. Ne? Kannst du ja auch haben. Also warum auch? Gerade wenn man auch dann rückblickend betrachten muss, dass Arne Meyer, sagen wir, vom großen deutschen Talent bei uns denn ja irgendwie auch sehr lange nicht gefördert wurde, dann unter Pal wieder gefördert wurde, dann wieder in der ganzen Bobic-Ära dann plötzlich sehr schnell aussortiert wurde und dann weg war, kann es natürlich auch haben, dass der da gar keinen Bock drauf hat, ne?
Nee, der wird tatsächlich nach Pal Dardai gegangen sein, weil unter Pal hat er ja seinen Durchbruch und der hat ihn, glaube ich, auch schon in der Jugend trainiert. Also der wird danach gegangen sein.
Ja.
Ich glaube, der wäre lieber in die zweite deutsche Liga gewechselt als in die erste ungarische, grundsätzlich.
Ja. Bevor wir jetzt gleich noch ganz kurz das Spiel machen, wir müssen uns da ja mal rantrauen. Ich hatte einen wunderbaren Tweet, wie heißt das auf Blue Sky? Ein Skeet? Heißt das Skeet?
Skeet, ja.
Ich hatte einen Skeet auf Blue Sky gesehen, der kam von dem Account Tagesform, den ich sehr lustig fand. Bei Hertha dann demnächst die wertebasierte Flügelzange. Bisschen links mit Rehse und rechts Brekalo. Super Idee.
Um Gottes Willen.
Tatsächlich sehr lustig.
Um Gottes Willen. Ja. Lass den armen Mann doch seine Religion haben.
Himmel. Ja, aber lachen musste ich trotzdem. Lass uns zum Spiel kommen.
Ja, danke, wir machen jetzt. Nee, will ich nicht.
Du willst gar nicht mehr zum Spiel. Schon alles gesagt, ne? Die Aufstellung ganz kurz. Ernst hinten drin. Karbovnik, Dardai, Gechter und Eitschberger in der Verteidigung. Und dann hatten wir eine Doppel-6 aus Clemens und Seguin. Clemens nach, weiß ich nicht, wie vielen Monaten das erste Mal wieder Startelf. Direkt auf der 6. Eigentlich spielt er auch lieber Innenverteidigung, hat sich aber dann fürs Team geopfert und ist dann auf die 6 gerutscht. Davor Winkler, Cuisance, Rehse und im Sturm statt Schuler Kovnatski. Mhm. Und einen müssen wir noch erwähnen. Auf der anderen Seite Marco Richter. Unseren alten Zehner, der uns schrecklich hat hängen lassen. Ich nehme es vorweg, er war überhaupt nicht auffällig. Er war beim Warmmachen, war er auffälliger als dann im ganzen Spiel. Er hat ein richtig schönes Scheißspiel gemacht. Und sorry, Karma, dass ich es jetzt so sage, aber ich gönn's ihm von ganzem Herzen.
Man muss nicht nur über Marco Richter reden, man muss auch darüber reden, dass in der 90. Fabian Holland eingewechselt wurde.
Ja, da hast du recht.
Der war ja auch von uns, kommt aus der Jugend, ja. Aber jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, seit 11 Jahren oder sowas in Darmstadt spielt.
Genau.
Und dass Darmstadt heute den Vertrag mit, wie heißt er? Boetius aufgelöst hat.
Weil er sich da auch so fabelhaft durchgesetzt hat, ne? Ja, schön.
Richtig. Mhm. Dementsprechend haben wir alle beisammen.
Ja, zu Fabian Holland will ich noch mal kurz sagen, der wollte ja, glaube ich, selber auch nicht weg. Der wurde bei uns ja ganz klassisch aussortiert. Ne? So, das ist ein bisschen anders, glaube ich, als Marco Richter, der ja irgendwie mit uns noch in die Vorbereitung gegangen ist und dann gesagt hat, ach komm, erste Liga ist eigentlich geiler, da gehe ich dahin. Ich lasse die mal hängen, nachdem ich als Spielführer als und Zehner noch schön gegen... Welche belgische Mannschaft war das? Standard Lüttich? Noch aufs Feld getrabt ist. Mhm. Naja, und die ersten 2 Spiele, glaube ich, auch noch gemacht hat. Aber dann dachte er noch, ach nö, da bin ich mal weg. Naja, egal.
Ja, alle viel zu gut für uns.
So, oder das ist auch so ein bisschen wie Jessic Nankam, ne? Der sich dann auch irgendwann zu gut wähnte und dann in die Bundesliga gegangen ist, zu Frankfurt, und da jetzt natürlich irgendwie gar nicht groß gespielt hatte, wieder aussortiert wurde und jetzt zuletzt, glaube ich, mit Preußen Münster in Verbindung gebracht wurde. Ja, kann man halt auch mal machen, ne?
Ja, Jessic wurde aber auch, ja, aussortiert. Also der hat hier nicht wirklich die Chance bekommen. Das war so ein...
Ja, das stimmt, so das stimmt.
Mittisch. Und der war hier merkwürdigerweise ständig an den Muskeln verletzt.
Ja, ja, warum auch immer, ne?
Ich will nichts sagen, aber...
Nee, komisch.
Hm? Ja. Komisch. Einzelfall.
So, Spiel ging ja...
Ich muss dazu sagen, wir konnten das Spiel, weil der Flug verspätet war, bis zum Freistoß nach der roten Karte auf meinem Handy über Sky Go am Flughafen in Athen mit einem Hellenic Pilsner in der Hand verfolgen.
Wir haben ja losgelegt wie die Feuerwehr, 1-0 von Winkler.
Von Rehse.
Ja, eben. Winkler hat den Ball gewonnen und dann eine fabulöse Flanke auf Rehse gehauen und der vollkommen frei macht das 1-0. Ne? Jagt den mit über 100 km/h direkt auf den Torwart, der kann aber nur noch die Arme hochreißen, das Ding geht rein. Das zweite, wir haben weiter Druck gemacht, das zweite hat mich extrem gefreut für Aichi. Mhm. Richtig geil, wie er wie so ein Flügelstürmer eigentlich. Also das, was ihm immer alle vorgeworfen hatten, dass er das ja nun gar nicht könnte, ist er in den Strafraum gelaufen mit dem Ball am Fuß, ne? Lässt noch irgendwie irgendeinen Darmstädter an sich vorbeigrätschen, ins Leere grätschen durch eine geschickte Körpertäuschung und jagt den Ball dann zum 2-0 rein. Ich fand, wir haben die ersten 30 Minuten richtig, richtig geil gespielt, oder nicht?
Ja. Also so viel nochmal zu dem Thema. Ah nee, der hat in irgendeinem Testspiel, also das war jetzt nicht Weltklasse, also den kannst du ja gar nicht gebrauchen.
Genau.
Leck mich doch alle am Arsch.
Könnte schwören, ich habe auch mit ganz vielen Leuten darüber geschrieben und gesprochen, könnte schwören, wir haben letzte Woche noch über Eitschberger positiv hier gesprochen, so wie die letzten Wochen auch, ne?
Jo.
Hat mich also, oder hat uns extrem gefreut. Dann muss eigentlich nach 30 Minuten... weil Eitschberger sich schon wieder durchtankt und dann aufs Tor ballert und Cuisance den Abpraller nimmt, der eigentlich auch relativ frei vorm Tor steht. Das muss das 3-0 sein, oder nicht? Hast du das noch gesehen?
Ich möchte nicht über Cuisance reden.
Also das muss das 3-0 sein, dann ist das Spiel auf jeden Fall zu und dann ist auch scheißegal, was danach noch alles passiert. Weil wir hatten diese Klasse. Ich rede wirklich von Klasse. Wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht. Ich habe mich bei diesem Gedanken ertappt gefühlt, als wir im Pokal das 6-1 geholt haben. Ne? Das waren die ersten 30 Minuten, waren nicht schlechter als das. Das war wirklich mit diesem Pokalspiel eigentlich das beste Spiel in der ersten Halbzeit. Oder die ersten 30 Minuten, sagen wir so.
Nee, Gelsenkirchen war auch so gut. Da haben wir nur die Tore nicht gemacht.
Ja gut, okay, stimmt. Aber abgegangen wie die Feuerwehr. Wir haben Darmstadt total eingeschnürt. Und dann sind die... Ja.
Ich finde es auch immer schön, dass immer, wo du liest, unsere Leistungsträger. Croissant. ja, nein, nein, nein. Und ich werde auch auf diesem, wie sagt man so schön, I will die on this hill. Genau, ja. Diesen hier.
Ja, on Hamburger nein. Hill, on Cuisance Hill.
Ja, ja. Croissants sind scheiße, isst man nicht, viel zu fett, ja. Und schmecken nicht und sind alles so Pappe und sowas will ich hier ja nicht. So,
genau. So nach 39 Minuten oder 37, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall deutlich noch vor der Pause, ist dann das ganze Kartenhaus im Grunde genommen in sich zusammengefallen, weil vollkommen aus dem Off plötzlich Elfmeterpfiff, weil, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich sag, wie es ich gesehen habe, Clemens irgendeinem Darmstädter einfach auf den Fuß latscht.
Ja, wie gesagt, wir haben das über mein Handy geguckt, da war es im ersten Moment nicht zu erkennen,
ja.
Tatsächlich nur in dann Nahaufnahme Wiederholung, aber ja, es war ein Elfer.
Ja.
Und dann ist uns auch nochmal aufgefallen, Clemens ist ganz schön alt geworden.
Oh, das habe ich auch gedacht, ne? Also no body shaming, ne? Aber seine geile Frisur, er sieht, also ich fand es ziemlich cool, ehrlicherweise. Er sah ja ein bisschen aus wie der Sänger von The Prodigy damals auf dem Höhepunkt des Schaffens, weil er es auch jetzt eine Spur zu lang trägt. Ich mag sowas ja, ne? Und dann die Geheimratsecken aber eigentlich im Grunde genommen schon so hinter die Ohren gewachsen sind. Ich fand, der sah so ein bisschen aus wie, wie heißt der Charakter außer von den Simpsons noch? Sideshow Bob, Tingeltangel Bob, so ungefähr, ne? Ja, sah richtig geil aus. Ey, das, bitte, 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 trag das weiter so. Es ist richtig nice. Man kann dich sofort erkennen. Es ist richtig cool. Bitte machen. Das ist geil.
Ja, aber nicht weiter Elfmeter produzieren. Das wäre...
Nee, das sollen wir weglaufen. Aber ey, ich will das nicht auf Clemens kaprizieren, dass wir deshalb auf die Verliererstraße gekommen sind. Also gar nicht, weil der hat sich selber auch sofort in dem Moment irgendwie so selber die Hände vor die Augen geschlagen und so. Er wusste sofort, dass er Scheiße gebaut hat. Aber er hat halt jetzt auch einfach lange nicht gespielt und er wurde auch auf eine undankbare Position gehoben, ne, von Coach Leitl, weil er sonst halt einfach Innenverteidigung spielt und nicht Sechser. Wir wissen, dass er das kann, aber das ist jetzt nicht seine Hausposition. Und von daher
ja, ansonsten... Ja, naja, also er hat, wenn er gespielt hat, dann war er Sechser. Also das ist, mittlerweile ist er schon seine Stammposition, würde ich behaupten.
Frage ist, ob der das im Training dann auch spielt, weil er ja sich selber auch als IV sieht, ne? Aber sei es drum, ich finde trotz allem, dass schon alleine gelten muss, dass er lange nicht gespielt hat, ne? So, passiert.
Ja, mein Gott, einmal so ein Ding passiert. Das war jetzt nicht der Grund für den restlichen Spielverlauf.
Nee, überhaupt nicht. Lass uns über die zweite Halbzeit reden. Wir hatten nochmal, bevor das Unheil seinen Lauf nahm, hatten wir nochmal zwei Chancen. Einmal hat Cuisance wieder die Latte getroffen und einmal gab es eine Dreierchance, wo Cuisance auch irgendwo, ich weiß nicht mehr, wohin geschossen hat.
Weißt du, wenn der einfach nichts könnte, wenn der nichts könnte, ja, würde ich mich nicht aufregen. Aber er kann es ja. Er will nur nicht.
Genau, es ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Naja. Jedenfalls kam Darmstadt deutlich besser aus der Pause. Und wir haben, ich weiß nicht, was das war, aber es hat mich stark an meine eigenen Bolzplatzzeiten erinnert. Ich habe das, glaube ich, auch im Chat irgendwo. Irgendwo habe ich es geschrieben, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall. Es sah halt wirklich so aus, als ob überhaupt keiner Bock hat, hinten zu spielen und alle nach vorne rennen, weil sie das unbedingt das 3-1 machen wollen. Und alle sind dann vorne und irgendwie die Langsamsten bleiben dann automatisch hinten stehen, weil sie nicht so schnell mit nach vorne rennen können. Sind aber dann vogelwild durcheinander gewürfelt. Darmstadt fängt halt ständig den Ball ab und irgendwann steht es halt 2-2. Ne? Also so sah das wirklich aus. Das war wirklich so bolzplatzmäßig. Weißt, kennst du das noch, wenn man früher dann so drei Ecken einen Elfer geschossen hat? Weißt du, so diese ganzen, diese Sachen, wenn du dann auch so die Jungs hatten, die irgendwie tendenziell Fans von Fenerbahce oder Galatasaray waren, die irgendwie sowieso immer nur Hakan Şükür imitieren wollten und alle wollten vorne spielen und keiner mehr hinten. So hat Hertha gespielt. 20 Minuten lang, bis es endlich 2-2 stand.
Kann ich dir nicht sagen. Also zu meinen Käfigzeiten war ich immer am Tor.
Ja, okay. Da stand der arme Ernst auch, aber den haben sie ordentlich eingedeckt mit Schüssen auf seine Bude. Der hat aber, wie gesagt, der hat eigentlich gut gehalten. Ich fand die taktische Aufstellung beeindruckend, weil es einfach keine Taktik mehr gab, glaube ich. Ich struggle auch so ein bisschen, da irgendwie eine Schuld zu verteilen, weil ich natürlich nicht dabei war und weil ich nicht weiß, wie es war. Ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie es war, so aus Trainersicht. Ne? Ich kann mir vorstellen, weil wir am Ende der ersten Halbzeit so ein bisschen durch das 1 oder 2-1 natürlich auch, ne, mit dem Elfmeter und so, dann so ein bisschen gestruggelt haben und die Brust nicht mehr ganz so breit war und weil Darmstadt dann eben auch gekommen ist. Dass die Ansage in der Pause war, ey Jungs, Die ersten 30 Minuten waren so geil. Ey, gebt wieder Gas, geht in die Zweikämpfe, beißt wieder, seid wieder nah am Gegner, presst ordentlich und dann kontern wir. Dass die Jungs Fabi Rehse-mäßig dann selbst das so weitergesponnen haben im Sinne von so, ja Mann, ey, wir holen das jetzt, weißt du? Alle schlagen sich so ab, klatschen die Brüste beim Hochspringen so gegeneinander und rennen dann raus, so völlig übermotiviert. So sah es halt aus, weißt du, was ich meine? Sie sind halt einfach wie die geisteskrank nach vorne gerannt. Also es gab überhaupt kein Konzept mehr.
Ja, gerade Fabi Rehse allerdings nicht.
Ja, der dann nicht, aber der war bestimmt in der Kabine so, dass er halt so gesagt hat, ja Mann, wir holen das jetzt, komm, wir machen jetzt das 3-1, so.
Der hat schon wieder ziemlich, naja.
Ja, jedenfalls ist viel das 2-2, ne? Mhm. Und dann fand ich es aber auch, das muss man den Jungs wirklich, wirklich zugute halten, dass sie dann, klar, natürlich über die rote Karte sprechen wir gleich noch, aber dass sie dann ja dieses blinde Angerenne dann doch eingestellt haben und dann angefangen haben, wieder Fußball zu spielen, weil ich fand dann hinten raus war die Mannschaft wieder gut drauf, ne? Wir hätten das Ding auch noch gewinnen können, ne? Klar, Darmstadt hat auch noch mal ein, zwei Chancen, aber wir hätten das Ding schon noch mal holen können, auch dann zu 10, ne? Aber es hat halt einfach 15 Minuten anfangs der zweiten Halbzeit waren die taktisch komplett auseinandergerupft und haben nur Kacke gebaut. Sorry, es deutlich so sagen zu müssen. Aber damit haben sie es halt echt mit dem Arsch eingerissen. Rote Karte Kovnatski, wie hast du es gesehen? Ja, im Flugzeug, naja. Aber wie hast du es hinten raus gesehen?
Ja, keine. Keine, Punkt, aus Ende.
Warum? Erklär.
Warum solltest du da eine rote Karte? Wofür?
Naja, also weil Kovnatski ihm hinterherläuft, 20 Meter, 30 vielleicht sogar, weil er halt, weil die vorne irgendwie gepennt haben, weil die Konterabsicherung nicht da war und Kovnatski dann als relativ schneller Spieler...
Ja, aber das Foul an sich, was war daran rotwürdig?
Na, der Schiedsrichter, glaube ich, hat das auch gesagt. Und ehrlicherweise, ich will mich jetzt nicht mit dir streiten, aber habe ich es tatsächlich auch so gesehen. Er hat ihm halt einfach von hinten die Beine weggehackt. Und das ist halt nach Regelauslegung, kann es rot sein. Man kann natürlich darüber reden, dass es ein bisschen hart ist. Na, Logo war auch nicht letzter Mann und so weiter. Aber einfach der Umstand, dass er ihm von hinten in die Beine tritt und der davor zu Fall kommt. Ne, es ist halt nicht nur so Gehfehler gewesen, sondern er hat ihm ja wirklich hinten ein Bein weggehauen. Nee,
eben nicht.
Fand ich halt nicht. Schon. Ja, gut.
Er ist von hinten gekommen und hat ihm dann von vorne das Bein gestellt. Er hat, wenn er ihn hinten reingetreten wäre, wäre eine Angeschichte, aber er hat ihm mal vorne das Bein. Ist eine ganz klare gelbe Freistoß, alles kein Ding, aber es ist niemals rot. Der war nicht letzter, also die Argumentation, ja, war von hinten in die Beine und irgendwie er hatte keine Chance, am Ball zu kommen. Ja, es ist ein ganz klassisches taktisches Foul.
Das auf jeden Fall. Es ist dann so gesehen, über das taktische Foul ist es definitiv gelb, aber Chiri hat es auch so begründet, er kommt von hinten und tritt ihn in die Beine und das ist halt, ja, es ist, also in meiner Realität war es halt auch so. Ich habe es gleich so gesehen und dachte, oh Scheiße, das könnte ein Rot werden. Ich war dann natürlich überrascht, weil normalerweise ein Finger, brauchen wir nicht drüber zu reden, ein Schiedsrichter bei einem Stand von 2-2, gerade in so einem wichtigen Spiel, hat ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, ne? Und sagt dann, okay, es ist gelb, es ist dunkelgelb, so. Und sagt dann vielleicht auch nochmal zum Trainer, ey, der darf sich jetzt nichts mehr erlauben, so, ne? Aber regeltechnisch kann er ihm natürlich schon Rot geben. Also sich da jetzt komplett drüber aufzu- oder gegenzustellen, halte ich persönlich für zu viel. Und es deckt sich auch so ein bisschen mit, sie haben es auf Sky dann Fabi Rehse noch gezeigt. Und er hat sich das angeguckt und sagt, ja, okay, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ist rot.
Also ich wüsste nicht, warum. Da war keine Gefährdung dabei. Das war kein grobes Foulspiel. Er war nicht letzter Mann.
Ja.
Da waren für mich kein Kriterium erfüllt, für das man jetzt Rot gibt.
Lass uns mal von der Regelauslegung wegkommen, ne?
Also egal, wenn er irgendwie mit offener Sohle in die Beine, bla bla, ja, müssen wir
ja, ein Logo, reden, ja, er ist nicht reingerutscht, das nicht, nee.
Das war einfach nur, er hat ihm nur Bein gestellt, er hat sich zweimal überschlagen, ist aufgestanden, das war's.
Wir müssten mal die DFL oder die DFB-Regeln rausfummeln und gucken, wie das wirklich komplett formuliert ist. Ne? Wenn
ja,
aber
da kannst du auch in die AGB von Tipico
so
gucken.
Ja, eben. So, aber ist ja drauf geschissen. Es war auf jeden Fall rot, aber weißt du, was mich viel mehr daran nervt? Ne? Ist, dass gerade jemand, der doch mal mit seinem Geld verdient, Kovnatski. Und klar, er ist jetzt nicht der Monster unsaubere Spieler, der, ich glaube, der hat relativ wenig rote Karten oder auch gelbe Karten.
Das war die erste
in seiner Karriere. So. Was ich aber trotzdem doof von ihm finde, ne, ist, dass er überhaupt irgendwie unten agiert. Warum hält er den nicht wie jeder andere gestandene Profi einfach fest am Trikot? Weißt du, rupft ihn kurz, hält kurz die Hand fest, was auch immer. Die nehmen das doch immer, es nimmt doch jeder Gegner sofort dankbar an und lässt sich fallen. Ja. Dann gibt es die gelbe Karte, der Angriff ist unterbrochen, dann sind wir bei diesem taktischen Foul, was du gerade gesagt hast. Warum macht er das nicht einfach?
Ja, natürlich, weil er eigentlich Mittelstürmer ist. Der hat ja eigentlich überhaupt nichts verloren. Das war ja schon in unserer Hälfte.
Genau.
Also er hat eigentlich da weder was verloren, noch hat er Ahnung, was er da eigentlich zu tun hat.
Ja.
Ja, bin ich völlig bei dir. Normalerweise, du ziehst ihm an Trikot oder fasst ihn an die Schulter, irgendwie bringst du ihn zu Fall, taktisches Foul, fertig. Vor allem, weil ja noch zwei Abwehrspieler zwischen dem einsamen Darmstädter und dem Tor stehen.
Ja.
Die mitgelaufen sind. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund da irgendwie, ja, bin ich völlig bei dir, aber ja, also selbst in dem Alter lernt man noch was dazu.
Ja, nun sind wir einfach die Gelackmeierten und gucken halt, ne? Und des einen Leid des anderen freut. Schuler wurde dann eingewechselt für deinen Freund Cuisance, 74. und später nochmal Leistner für Winkler. Schuler hat, glaube ich, nicht mehr allzu viel gerissen. Will jetzt nicht gehässig sein, aber kennt man ja so ein bisschen dann irgendwie, dass wenn er nicht ein ganz, also wenn er nicht volle 90 Minuten hat, dann, ich weiß nicht, es ist, der kann so viel. Ich bleib dabei. Das ist eigentlich ein guter Spieler. Der kann sehr, sehr viel. Der bringt alle Anlagen mit, aber der braucht dann doch sehr viel Vertrauen offenbar, um seine Leistung abzurufen. Ansonsten sind da zu viel pomadige Aktionen auch drin. Ist halt ganz, wir haben letzte Woche über den Rosenthal-Effekt gesprochen. Ich glaube, Schuler, den trifft das volle Lotte. Ne? Der ist so ein richtiger Golem auf dem Feld. Naja, Leistner wurde dann eingewechselt für Winkler. Da hieß es dann auch so von so ein paar Leuten irgendwie, ja, warum denn jetzt irgendwie, wir müssen noch aufsteigen, wir müssen doch irgendwie das 3-2 machen. Irgendwie, warum denn jetzt Leistner für Winkler? Also ging ja, glaube ich, nicht gegen Leistner. Den mögen ja die meisten Leute spielerisch. Aber warum Verteidiger bringen für einen Offensiven?
Weil du mit 10 Mann dann einfach nur noch den Punkt verteidigst.
Denke ich auch.
Ist so, machst du.
Ja, genau.
Ist völlig logisch.
Genau. Ist vor allem, weil wir sind ja in der digitalen Welt, ne? Es ist dann 10 Minuten vor Betriebsende und man guckt ja dann auch schon auf die anderen Plätze und wie die Tabellensituation ist. Ne? Diese haben sicherlich schon gesehen, okay, wenn wir jetzt hier einen Punkt mitnehmen, sind wir irgendwie immer noch in Schlagdistanz. Ne? Also dann lieber den Punkt mitnehmen, als noch einen Konter zu kassieren und deshalb nicht aufs 3-2 also, gehen.
Ich glaube nicht mal, dass das eine Rolle spielt. Wenn du hast unentschieden, du bist jetzt nicht drückend überlegen, du bist nur noch zu 10, dann spielst du auf Absicherung. Ja. Punkt aus Ende, das macht jeder Trainer dieser Welt.
Ja.
Das macht man so.
Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Also wie gesagt, ich fand Punkt in der Situation dann auch gerade nach dem Vogelwilden zweiten Halbzeit dann den Punkt sichern und irgendwie den Abstand nach oben irgendwie zumindest halten, macht, glaube ich, auch mittelfristig mehr Sinn, als dann bescheuert anzulaufen. Naja. Sonst im Spiel noch irgendwas gewesen? Das war's eigentlich. Wir haben dann hinten raus noch ein paar Chancen gehabt, aber da war auch nichts Großartiges mehr. Man kann nicht sagen, dass es insgesamt ein Scheißspiel von uns war. Also ganz und gar nicht. Wie gesagt, die erste Halbzeit oder sagen wir die ersten 30 Minuten waren wirklich brillant. Dann ebbte es so ein bisschen ab und dann hinten raus sind wir wieder gekommen. Ne? Also man muss es auch mal positiv sehen, nach dem 2-2 halt nicht völlig unterzugehen, weil ich fand schon, dass Darmstadt 15, 20 Minuten echt ganz schön gedrückt hat. Das war schon ganz gut, finde ich. Wie gehst du da jetzt emotional raus aus der Situation? Gerade auch mit Hinblick auf die Tabellensituation.
Da ich eigentlich ehrlicherweise nichts anderes erwartet habe, ist so. Ja, ist halt so. Alle anderen haben für uns gespielt, bis auf Elversberg, die natürlich gewinnen müssen. Aber dann war mir auch klar, Darmstadt, ja, ist so eine Kackmannschaft. Da reißen wir nicht viel, es wird wieder ein Unentschieden. Es war mir von vornherein klar. So. Was mir jetzt auf den Senkel geht, sind die Leute, die sagen, also Entschuldigung, das war jetzt der 20. Spiel, ja, Aufstieg gelaufen, Saison kannst du wieder vergessen, tschüss, danke für nichts, bis nächstes Jahr, ja, verpisst euch doch endlich mal. Ja, verpisst euch doch endlich, sucht euch einen anderen Scheißverein, geht irgendwem anders auf und sagt, nicht mir.
Ich verstehe das ja, wenn also die Leute aus der Emotionalität heraus sowas denn sagen und sich da fürchterlich aufregen und so, da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ey, das hat nicht seine Daseinsberechtigung. Die müssen das auch kanalisieren, was da psychologisch in denen passiert. So, ne?
Wenn man aber dann nicht nach dem Motto, jetzt haben wir unentschieden am 20. Spieltag unentschieden gegen Darmstadt gespielt, jetzt brauche ich mir die restlichen 14 Spiele nicht mehr angucken, weil die können ja sowieso nichts, kann ich nächste Saison wieder motzen. Ja, dann verpisst euch einfach zu den Bayern. Also, Entschuldigung, aber wirklich.
Ich denke auch, wenn man vor allem eine Nacht drüber geschlafen hat, ne? Es ist ja nicht so jetzt wie bei mir, der das ja vor allem statistisch dann auch sofort versucht, irgendwie zumindest zu analysieren. Wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat und dann so der erste, sagen wir mal, Bierhunger dann stillt ist nach Verantwortlichen oder nach Schuldigen, dann sollte man doch irgendwie dann schon darauf kommen, dass es halt jetzt einfach immer noch nur 7 bzw. 8 Punkte auf den zweiten und ersten Platz sind. Also es ist ja immer noch überhaupt nichts entschieden, ne? Es ist ja noch alles machbar, theoretisch. Also statistisch auf jeden Fall.
Naja, also bei mir, aus welcher Ecke ich komme, ist ja klar. Also ja, ich ärgere mich, wenn wir nicht aufsteigen. Ist logisch.
Ja.
Ich will auch lieber erste Liga in Heidenheim spielen.
ja, weil du das schon immer mal wieder hin wolltest, ne?
Yay. Aber wenn wir nicht aufsteigen, dann gehe ich nächste Saison trotzdem wieder hin. Kaufe ich wieder meine Dauerkarte, ich stehe wieder in der verdammten Kurve, ich ärgere mich wieder, ich freue mich wieder. Wenn sie irgendwann absteigen in die dritte Liga, dann kaufe ich wieder meine Dauerkarte, stehe wieder in der Kurve, ärgere mich wieder, freue mich wieder. Entschuldigung, ich kann mit diesem, ja, da ist die Saison gelaufen, jetzt danke für nichts, bla, kann ich nichts mit anfangen. Also so sehr ich mich auch über diese ganzen Unentschieden ärgere, weil die hätten wir eigentlich alle gewinnen müssen, die letzten Spiele.
Klar.
Ich kann damit absolut gar nichts anfangen, weil wenn ich nur Ergebnisse haben will, Ergebnisse, 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 dann, keine Ahnung, dann geht zur Formel 1 und werdet Fan von,
ja.
Ich habe keine Ahnung, wer da gerade beste Team ist, Mercedes, Red Bull, keine Ahnung. Ja, schließlich werdet doch einfach Fan von irgendeinem Red Bull-Dings, die gewinnen sowieso immer. Damit kann ich nichts anfangen.
Es macht halt auch insgesamt aus allen möglichen Richtungen halt wenig Sinn, ne? Also ich, wenn man auf der einen Seite, und es sind ja meistens die gleichen Leute, ne, die dann irgendwie immer fordern, ja, man muss, was grundsätzlich richtig ist, das Maximum fordern, ne? Also wir wollen aufsteigen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, also diese Bayern-Mentalität, bin ich komplett dabei, muss auch so sein, aber das kann man dann ja nicht anführen, wenn man dann auf der anderen Seite nach einer Niederlage, ne, sich keine Sorgen oder keinen Kopf mehr für das Drumherum hat und die weiteren Eventualitäten und auch die Rechenbeispiele irgendwie alles weglässt und einfach nur aus einer Emotionalität heraus dann sagt, so, das war's jetzt, also dieses Schwarz- und Weiß-Ding ist halt Quatsch. Man muss halt, also in meiner Sicht muss man natürlich schon, wir wollten, wir müssen, oder also vor dem Spiel haben wir gesagt, wir müssen gegen Darmstadt gewinnen, ist auch so, dann musst du da voll drauf gehen. Wenn du halt dann nicht gewinnst, warum auch immer, haben wir jetzt alles durchgekaut, dann musst du aber trotzdem sagen, okay, dann müssen wir jetzt gegen Elversberg gewinnen. Warum sollen wir denn nicht gegen Elversberg gewinnen? Natürlich können wir gegen die gewinnen, genauso wie wir ja gegen Darmstadt hätten gewinnen können. Es ist immer noch alles machbar. So muss doch der Anspruch sein, so, ne? Solange
wir
es
auch gegen Karlsruhe hätten gewinnen können,
genau,
wir auch gegen
genau,
gewinnen.
Genau, so. Und ob das dann halt am Ende dann irgendwann halt reicht oder nicht, drauf geschissen, so, weißt du? Also dann halt, also man muss doch immer das absolute Maximum versuchen herauszuholen und nicht irgendwie immer propagieren, ja, ich will halt, dass wir aufsteigen und ich will halt, dass wir gewinnen und dann gewinnt man halt nicht und dann zu sagen, ja, das ist alles scheiße, so, dann können wir ja die Saison abhaken. Ja, nee, das ist doch so ein bisschen auch so dieses, ein blödes Beispiel so, ne, weil das natürlich stochastisch natürlich kompletter Blödsinn ist, aber wenn ich jetzt halt ein Los aus der Lostrommel ziehe und dann nach einer Niete schon sage, ja, nee, dann kann ich ja sein lassen, so. Weißt du, ich bin vor dem ersten Los, gebe ich meine 50 Cent und sage, ich werde den großen Teddy, werde ich auf jeden Fall gewinnen. Und dann habe ich aber eine Niete. Und dann investiere ich keine 50 Cent mehr und sage dann sofort, ja, den gewinne ich ja sowieso nicht. Und dann aber zu sagen, ja, man muss aber immer ans Maximum gehen. Nee, damit geht man nicht ans Maximum. Das ist halt Blödsinn einfach. Weißt du, was ich meine, David? Die Argumentationsweise ist Schwachsinn.
Natürlich ist absoluter Schwachsinn. Also, ich weiß nicht, ob sich da vielleicht der ein oder andere dran erinnert, wie ich mich so bisschen leicht, eventuell etwas nach diesem Gelsenkirchen-Spiel da meine Stimme erhoben habe.
Ja.
Weiß nicht, ob das, also vielleicht ist das irgendwem aufgefallen.
Ja.
Ja, ihr dürft trotzdem dreimal raten, wer, auch wenn nach dem 27. Spieltag feststeht, dass wir auf gar keinen Fall mehr aufsteigen, trotzdem am letzten Spieltag in Bielefeld ist.
Hm? Naja, eben. Und so muss es aber auch eben, finde ich, auch sein. So, wir Ausblick, ne? Also wir spielen jetzt gegen Elversberg. Natürlich versuchen wir, die wegzuhauen, so, ne? Oder wir wollen die auf jeden Fall. Ob wir die jetzt weghauen, weiß ich auch nicht. Kann ich auch nicht beurteilen. Aber wir wollen es auf jeden Fall. Wir versuchen das jetzt. Und ich bin auch der Meinung, dass unsere Mannschaft, dass sie haben das gezeigt. Die haben das über diese 8 Spiele gezeigt. Sie haben das jetzt wieder gezeigt. Die haben das die letzten 2 Spiele oder die letzten 3 Spiele gezeigt. Sie können so gut Fußball spielen. Sie sind in der Lage, auch in Elversberg zu gewinnen. So. Und wenn du gegen die gewinnst, hast du danach immer noch Hannover und Paderborn. Und ganz ehrlich, du kannst da wirklich aus diesen dann theoretisch 9 Punkten, überleg mal, wo du bist mit 9 Punkten gegen die direkte Konkurrenten. dann reden wir schon wieder in ganz anderen Sphären. Solange das noch irgendwie rechnerisch möglich ist, warum denn nicht?
Also ja, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber aus meiner Sicht, wer nur zum Fußballverein hält, weil oder ins Stadion geht, wenn quasi der Sieg garantiert ist und alles andere ist scheiße, hat einen Sinn vom Fußball nicht verstanden.
Nee, genau. Man muss es halt irgendwie, ich meine, beim Fußball geht es doch irgendwie immer um Ideen und Wünsche und Träume und so weiter. Und die muss man doch am Leben. Deshalb gehen wir doch da alle hin, weil wir ja auch alle irgendwie, ist jetzt ein bisschen weit jetzt natürlich, ne? Aber wir gehen doch da vor allem auch hin, weil wir Träume haben, weil wir irgendwie eine gute Zeit haben wollen, weil wir uns irgendwie schöne Dinge vorstellen, die wir gemeinsam genießen können. Ich brauche doch nicht Fan einer Mannschaft oder jetzt im Speziellen unserer alten Dame zu sein, wenn ich schon der Meinung bin, in Elversberg gewinnen wir sowieso nicht. Das ist doch Bullshit irgendwie, so drauf geschissen irgendwie. Stell dir mal vor, du gewinnst da, wie geil das ist. Geh doch mal immer vom maximalen Ding aus, bis es halt rechnerisch nicht mehr geht. Und selbst dann kann man sich noch über was anderes freuen. Also wenn wir am 30. Spieltag rechnerisch abgeschlagen sind, ja, dann kann ich aber immer noch sagen, ey, geil, das letzte Spiel ist dann gegen bla 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 und da freue ich mich dann halt trotzdem drauf, weil dann ist die Sonne da, dann kann ich ein lecker Bierchen trinken, dann kann ich die Saison nochmal mit meinen Freunden und Freundinnen Revue passieren lassen. Darum geht's doch eigentlich. Und das muss doch der Anspruch daran sein.
Ich gehe da hin, weil das hat einfach mit dem restlichen Alltag überhaupt nichts zu tun.
Genau.
Und wenn ich im Stadion bin, denke ich nur ans Fußballspiel. Und dann, wenn sie gewinnen, super, wenn sie verlieren, ist scheiße, ja, aber ich gehe dann trotzdem wieder.
Absolut richtig. Also sind wir ehrlich, guck mal, ich fahre jetzt ja auch, ne? Du fährst ja wirklich fast zu jedem Spiel. Ich kann ja nicht zu jedem Spiel fahren, aber ich fahre jetzt auch zum Pokal. Ja, natürlich, realistisch, ne? Wenn ich jetzt realistisch ganz ehrlich bin, so, ne? Ja, wahrscheinlich wird, möglicherweise könnte Freiburg da wahrscheinlich gewinnen, so, ne? Ich fahre aber da trotzdem hin, obwohl da wahrscheinlich auch -6 oder -7 oder -8 Grad sind. Aber einfach, weil ich mir denke, naja, aber das Spiel muss erstmal gespielt werden. So. Vielleicht hat Resen Sahnetag, vielleicht knipst Brekalo direkt irgendwie, kann doch alles passieren. Und dann war ich dabei, dann war ich mit meinen Freunden, mit den Leuten, die ich sowieso gerne mag, war ich dann da und kann da mit in der Ostkurve feiern. Ey, das will ich mir doch nicht entgehen lassen.
Also vielleicht bin ich da auch einfach der falsche Ansprechpartner. Ich bin jetzt extra nach Athen geflogen, um mir ein Viertligaspiel anzugucken.
Also gut, aber das ist schon Special Interest. Also da muss man natürlich auch die Kirche im Dorf.
Naja, also, 4 Spiele, 4 Tage. Also,
ja, aber geil, ja.
Ja, und allein 3 davon am Samstag.
Ja.
Aber es hat halt super gepasst, ne?
Also, ja.
Ja, gut. Ich guck gerade auf die Uhr. Wir müssen jetzt tatsächlich wirklich zum Ende kommen.
Ja, okay. Ist ein bisschen schade, weil wir reden echt viel zu wenig über den
Dschungel. Ja, ich muss aber zur Arbeit. Keine Chance.
Können wir jetzt schon wieder nicht über den Dschungel reden?
Nee, ich muss in 10 Minuten los.
Gott, das gibt's überhaupt nicht. Dann will ich nur ganz kurz sagen, ne, nur dass wir das statistisch auch nochmal also ich gucke ja wirklich jede Folge vom Dschungelcamp. Raus sind bis jetzt Nicole, das ist die Tochter von Grit Böttcher. Umut Tekin, ich weiß, du bist jetzt ein bisschen schockiert, aber der ist leider auch schon raus und Mirja Dumont, ne? Die Ex von Sky Dumont. Sind alle 3 schon raus. Heute tippe ich auf Steffen Dürr und dann mal sehen. Mein absolutes Highlight in dieser Folge ist, oder in dieser Staffel ist, Ariel versus Gil Overeem. Nur ganz kurz, David. Ne? Ariel ist so eine Schreckschraube, die irgendwie immer im weißen Paillettenbikini durch dieses Camp läuft und für ihre 22 Jahre eine wahnsinnig kesse Lippe hat, nicht nur aufgespritzt, sondern sehr viel blödes Zeug auch redet. Und es wirklich schafft, ich hänge mich mal weit hinaus, ne? Aber nach allem, was Gil Overeem so in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit so präsentiert hat von sich und seinem möglicherweise Charakter, aber sie lässt ihn wirklich, obwohl sie ihn so runtermacht, lässt sie ihn plötzlich in so einem guten Licht dastehen, weil man plötzlich so ganz hinten drin denkt, ach, der arme Gil Overeem. Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige, der das so empfindet. Und das macht diesen Dschungel so absolut spektakulär. Aber nun gut, wenn du es nicht gucken willst, ich werde dir das alles, ich habe die besten Folgen, ich werde das bearbeiten und werde dir dann eine DVD werde ich dir, so eine richtig, richtig schöne DVD gebrannt mit den besten Szenen.
Hätte ich nicht Urlaub gehabt, dann hätte ich diese komische Konferenz aus Dschungelcamp und Eintracht Frankfurt in der Europa League geguckt. Das ist schon wieder so dämlich, das wäre schon wieder lustig gewesen. Aber ich hatte Urlaub, keine Zeit für so einen Quatsch. Ja, wie gesagt, ich war in Athen, 16 Grad in der Sonne, so heißt das, dass du den Sonnenbrand geholt hast. Mythos, Souvlaki, Uso, Akropolis, Europa-League-Spiel, erste Frauenliga, vierte Männerliga, erste Männerliga. War großartig.
Wer hat damals noch den Song gesungen, griechischer Wein?
Udo Jürgens.
Gut.
Willst davon gibt es noch eine französische, englische und griechische Version.
Oh, kannst du die alle 3 singen?
Nein, natürlich nicht.
Welche kannst
jetzt
du denn singen?
Jetzt frag mich auch gar keine. Ich kann griechischer Wein. Da, da,
so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein.
Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, jetzt zur Arbeit gehen. Tschüss, Leute, bis zur nächsten
Woche. Dass ich immer
Woche.
Träume von daheim.
Du wir sehen uns verzeihen. In Elversberg.
Griechischer
Wein.
Und die altvertrauten Lieder schenk. Noch mal ein. So, während David jetzt wahrscheinlich wieder zurückfliegt nach Athen und uns alle nur belogen hat, der geht nämlich gar nicht arbeiten, der hat schon lange gekündigt, der ist Gyros und Uso abhängig, der wird direkt wieder zurück.
Wer hat denn gesagt, dass ich überhaupt wiedergekommen bin?
Eine neue Verschwörungstheorie. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche, kommt gut durch, bleibt vor allem gesund, ne? Grüßt mir die Außerirdischen und wir hauen Elversberg auf jeden Fall weg. Ich sag 3-1, auswärts. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ha, ho, he.
5-0, die können nix.
Es war schon dunkel, als ich durchs Vorstadtstraßen heimwärts ging.
So, tschüss, ich muss jetzt mich wirklich anziehen und los.
Ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf dem Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Tschüss, David.
Tschüss.